Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, auf Gottes Wort hören, ihn loben. Und ich wünsche uns, dass Gott sein Wort in unser Leben hineinspricht. Der Wochenspruch für diese Woche steht im Lukasevangelium. Da sagt Jesus: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ein Bild aus der damaligen Landwirtschaft, wo man beim Pflügen die Hände am Pflug haben musste und nach vorne schauen. Vielleicht würden wir es anders sagen heute. Wir würden vielleicht sagen, sieh nach vorn im Leben. Das ist mehr als der blinde Optimismus, dass man sagt, es wird halt alles gut, sondern wer weiß, dass unsere Vergangenheit in Gottes Hand ist und dass er für unsere Zukunft sorgt, der kann wirklich nach vorne blicken. Ich wünsche uns, dass dieser Gottesdienst uns einlädt, nach vorne zu blicken, im Vertrauen auf Gottes gute Gegenwart. Der Psalm, den wir jetzt miteinander sprechen, der erzählt auch davon, dass Gott uns nicht allein lässt, dass wir auf ihn schauen können. Psalm 25, die Nummer 713. Und wir sprechen in ganzen Versen im Wechsel, wie wir es gewohnt sind. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Sieh an meinen Jammer und mein Elend, und vergib mir alle meine Sünden. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, wie gut ist es zu wissen, dass du jetzt da bist. Wie gut ist es zu wissen, dass du uns jetzt siehst mit allem, was wir heute mitbringen, mit allem, was wir sind. Du siehst uns ins Herz hinein und siehst unsere Freude und den Schmerz, den vielleicht manche mit sich tragen. Und wir bitten dich, wie dieser Psalmbeter, dass du unser Leben ansiehst. Voller Güte und Gnade, dass du unsere Angst ansiehst und uns herausziehst aus dem, womit wir nicht zurechtkommen. Herr Jesus Christus, wir legen dir heute Morgen unser ganzes Leben in die Hände. Hab Dank, dass du uns siehst und hörst. In der Stille vertrauen wir uns selber dir an, mit allem, was uns heute Morgen bewegt. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, wir hören die Schriftlesung.
Als Schriftlesung hören wir aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 21. Der Abschnitt ist überschrieben, geheiligtes Leben. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr denn als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Wir singen vom Lied 325 die Verse 1 bis 3, 7 und 10, sollte ich meinem Gott nicht singen.
Liebe Gemeinde, als Predigttext für heute ist uns ein Abschnitt aus Markus 12 gegeben. Ich lese die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, dem Opferkasten, und sah zu, wie das Volk im Tempel Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel Geld ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, der erste Eindruck zählt. So sagt man es manchmal. Der erste Eindruck zählt, wenn wir einem Menschen begegnen. Da spüren wir vielleicht sofort, ob wir ihn mögen, ob dieser Mensch uns sympathisch ist. Der erste Eindruck zählt und wir beurteilen einander vielleicht sofort nach der Kleidung, die einer trägt. Oder wir haben eine Meinung über den anderen, schon bevor er den Mund aufgemacht hat. Der erste Eindruck zählt, so wird's gesagt und so leben wir. Das mag auch damals so gewesen sein. Da nahmen die Priester im Tempel in Jerusalem das Geld ein, die Opfergaben. Alle Menschen, die in den Tempel gegangen sind, haben ihr Geld eingelegt. Und es war wohl so, dass man gesehen hat, was der Einzelne einlegte. Es waren Behälter, die offen waren. Wenn ein reicher Bürger kam, mit kostbaren Kleidern, gepflegt und mit guten Manieren, dann kann ich mir vorstellen, dass die Priester ein wenig freundlicher zu ihm waren als zu den anderen. Welchen ersten Eindruck mag wohl diese Witwe hinterlassen haben? Eine Witwe stand damals in der gesellschaftlichen Hierarchie auf der ganz untersten Stufe. Eine Witwe hatte keine Rechte, nur Männer galten damals was in der Gesellschaft. Männer waren verantwortlich für ihre Frauen. Und wenn ein Mann starb, dann war seine Frau einfach rechtlos. Und oft waren die Witwen arm, weil die Frauen damals nicht richtig Berufe ausüben durften. Und war der Ernährer gestorben, dann war die Witwe auf die Verwandtschaft angewiesen. Und nun ist hier im Markus-Evangelium sogar von einer armen Witwe die Rede. Nicht nur von einer Witwe, sondern von einer armen Witwe. Also, diese Frau muss damals auf der ganz untersten Stufe der Gesellschaft angekommen sein. Nicht nur Witwe, sondern sogar noch eine arme Witwe. Was mag der erste Eindruck gewesen sein? Sicherlich hat schon ihre armselige Kleidung gezeigt, wie es um ihr Leben stand und wie wenig sie zum Leben hatte. Ob sich die Menschen damals im Tempel nach ihr umgedreht haben, wer denn da reinkommt, oder ob sie sie gar nicht beachtet haben, weil man so jemanden einfach übersieht, der so zerlumpt und einfach herkommt. Beim ersten Eindruck ist diese Frau mit ihrer Armseligkeit sicher durchgefallen. Aber Jesus sieht sie. Und Jesus sieht tiefer. Er sieht hinter diese Armut. Er sieht das Herz dieser Frau. Da mögen die Menschen die Nase gerümpft haben über diese Frau damals. Da haben vielleicht manche sogar gelacht über diesen lächerlich geringen Betrag von 2 Schärflein. 2 Schärflein, das waren damals die 2 kleinsten Münzen, die es gab. So als ob heute jemand 2 Cent einlegen würde in den Opferkasten. Da haben manche vielleicht gelacht und andere die Nase gerümpft über diese Frau, aber Jesus nicht. Jesus stellt diese Frau als Vorbild vor Augen. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten hineingelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Bei Gott zählt also nicht der erste Eindruck, bei Gott zählt unser Herz. So hat Jesus immer gelebt. Diese Witwe hat er als Vorbild hingestellt. Mit verachteten Zöllnern und Prostituierten hat er sich abgegeben. Jesus hat also immer ein Herz für die gehabt, die beim ersten Eindruck durchgefallen sind. Vielleicht sind wir manchmal auch Menschen, die beim ersten Eindruck durchfallen. Wenn wir solche Menschen sind, dann hat Gott ein Herz für uns. Vielleicht tragen wir solch einen Schmerz manchmal mit uns, dass wir wissen, da hat jemand einen ganz bestimmten ersten Eindruck von mir. Vielleicht einen negativen Eindruck. Da hat mich jemand in eine Schublade gesteckt und ich komme gar nicht mehr raus. Gott hat ein Herz für uns. Bei ihm ist Platz für uns, wer immer wir auch sind. Welch eine Hoffnung liegt in der Geschichte von dieser armen Witwe. Es kommt nicht nur auf die an, die im Vordergrund stehen und die jeder beachtet. Es kommt nicht nur auf die an, denen scheinbar alles im Leben zufliegt. Es kommt nicht nur auf die an, denen alle Aufmerksamkeit gilt, sondern bei Gott ist Platz für die Unscheinbaren, für die, die oft nicht beachtet werden. Bei Gott ist Platz für die, die vielleicht beim ersten Eindruck durchfallen. Bei Gott sind Menschen wichtig, wie diese arme Witwe damals, die sicher nicht zu den Ehrengästen gezählt hat im Tempel. Für Gott zählt also nicht nur der erste Eindruck, für Gott zählt etwas ganz anderes. Liebe Gemeinde, ich stelle mir vor, wenn wir mal im Himmel sein werden, bei Gott, dann werden wir uns vielleicht wundern und nur noch staunen können, weil wir sehen, wie viel die unscheinbaren Gebete bewirkt haben, die jemand still für sich daheim gebetet hat. Da zählt für Gott nicht nur das, was die Pfarrer tun, die, die vorne stehen, sondern bei Gott kommt es auf jedes Gebet an, auf jedes einzelne gute Wort, auf jeden einzelnen Dienst, den jemand in der Gemeinde tut oder für jemand anderen. In der letzten Woche ist einer der großen Pietisten unserer Landeskirche gestorben, Theo Sorg. Landesbischof war er, hoch angesehen. Vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen. Und wie viel Gutes ist entstanden durch seine große Predigtgabe, durch seine große Klugheit. Wenn wir die Geschichte von der armen Witwe ernst nehmen, dann können wir zugleich sagen, so wichtig wie dieser Dienst ist der Dienst unzähliger Menschen in unserer Kirche, in der Gemeinde, überall da, wo sich einer für den anderen einsetzt. Gott braucht Menschen wie diesen Theo Sorg und er braucht Menschen vielleicht wie uns. Menschen wie diese Witwe damals im Tempel. Gott braucht Menschen, die ihr Leben ihm anvertrauen, sei es im Großen oder im Kleinen. Und dann kommt es auf jeden Einzelnen an. Auf jedes Gebet kommt es an. Auf das, was vielleicht andere gar nicht bemerken. Wo wir unsere Zeit einsetzen, unser Geld, wo wir unser Herz für Jesus und für andere geben. Da zählt im Leben oft der erste Eindruck, der äußere Eindruck. Für Gott zählt was anderes. Unser Herz zählt. Das zählt, dass wir ihm unser Herz anvertrauen. Und das ist es, was diese Witwe damals getan hat. Sie hat ihr Herz Gott anvertraut. Wie sagt Jesus, Sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Wörtlich übersetzt aus dem griechischen Urtext heißt es hier, sie hat aus ihrem Mangel alles eingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Leben. Liebe Gemeinde, mich hat diese Formulierung sehr berührt. Ihr ganzes Leben legt sie in diesen Opferkasten. Sie behält nichts zurück, keine Sicherheit, nichts. Ihr ganzes Leben legt sie hier rein, ihr Auskommen, alles legt sie sozusagen in Gottes Hände. Ist es nicht das, was zählt im Leben, dass wir unser ganzes Leben Gott in die Hände legen? Das bedeutet doch Vertrauen, das ganze Leben in Gottes Hand legen. Wir wissen nicht, wie es dieser Witwe damals ging, ob sie ohne Sorgen ihre Münzen eingeworfen hat, weil sie darauf vertraute, Gott hilft mir, oder ob sie es kaum übers Herz gebracht hat, beide Münzen zu geben. Sie hätte ja auch eine behalten können, sozusagen als letzten Anker in der Not. Aber sie gibt alles. Ihr ganzes Leben gibt sie. So als wollte sie sagen, Gott, und jetzt musst du sorgen. Ich frage mich, was das für uns bedeuten kann. Und für mich, das ganze Leben Gott anzuvertrauen. Was heißt das im Blick auf unser Geld, im Blick auf unser tägliches Auskommen? Vielleicht könnte mancher unter uns erzählen von der Angst, dass es nicht reicht. Vielleicht merken manche und merken wir immer wieder, wie die Existenzangst uns packt. Und diese Angst ist ja manchmal wie der Tiger, der um seine Beute herumschleicht, und es wird einem enger und enger ums Herz. Was heißt es, Gott das ganze Leben anzuvertrauen? Jesus fordert ja jetzt nicht auf und sagt, macht's der Witwe nach, gebt alles her. Nein, aber es ist mehr, als ob diese Geschichte uns eine Frage stellt, nämlich, worauf vertraust du in deinem Leben? Was gibt dir Sicherheit? Ist es das, was du hast, was dir Sicherheit gibt? Oder ist es der, zu dem du gehörst, nämlich Jesus Christus? Es muss wohl jeder von uns selber eine Antwort geben, was diese Geschichte für unser Leben bedeutet, was es heißt, das ganze Leben Gott in die Hände zu geben. Was bedeutet es im Blick auf unsere Gesundheit, ihm unser Leben anzuvertrauen? Das heißt doch dann, dass wir uns darauf verlassen und vertrauen, er sorgt für mich, Jesus. Er wird mich nicht im Stich lassen. Sicher, das Vertrauen auf Gott ist niemals die Garantie für ein gelingendes und immer glückliches Leben. Als die Witwe damals heimgekommen ist, da war der Geldbeutel leer und vielleicht auch ihr Magen. Da ist sicher nicht der Geldregen gekommen, wie beim Sterntaler im Märchen, und alles war gut. Es mag sein, dass diese Witwe notvolle Zeiten erlebt hat. Und dennoch hat sie vertraut. Ihr ganzes Leben hat sie ihrem Gott in die Hände gelegt. Es ist uns nicht versprochen, dass immer alles gut wird im Leben, wenn wir ihm vertrauen. Aber es ist versprochen, dass wir in nichts allein gelassen sind, weil Jesus da ist. Gott das ganze Leben anzuvertrauen, das gilt dann auch im Blick auf unsere Seele, im Blick auf das, was uns rettet und in den Himmel bringt. Martin Luther schreibt am 8. April 1516 einen Brief an seinen Ordensbruder und Mitmönch Georg Spänlein. Und da schreibt er: Übrigens möchte ich wissen, was deine Seele macht. Was für ein Satz in einem Brief. Ich glaube, ich würde mich das nicht trauen, einem Freund das zu schreiben. Übrigens möchte ich wissen, was deine Seele macht, wie es dir ganz tief innen drin geht. Der Martin Luther schreibt es, und ich lese uns, was er weiterschreibt. Übrigens möchte ich wissen, was deine Seele macht. Ob sie denn nicht endlich ihrer eigenen Gerechtigkeit überdrüssig ist, und lerne, in der Gerechtigkeit Jesu Christi aufzuatmen und ihr zu vertrauen. Daher, mein lieber Bruder, lerne Christus, und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm zu singen und an dir selbst verzweifelnd zu sagen, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich bin deine Sünde. Du hast das Meine auf dich genommen und mir das Deine gegeben. Das heißt es wohl auch hier, Jesus das ganze Leben anzuvertrauen, dass wir ihm geben, was wir nicht ausradieren können. Der Martin Luther nennt es das Meine, das, was zu uns gehört, unsere Vergangenheit, das, womit wir nicht selber zurechtkommen und was an uns nagt und vielleicht ein schlechtes Gewissen uns gibt, dass wir das ihm geben, unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ihm in die Hände zu geben, das heißt dann wohl aufhören damit, dass wir uns den Himmel verdienen wollen. Wenn wir zugeben, dass wir Jesus brauchen. Lerne Christus, sagt Martin Luther. Wir müssen es also lernen, so wie Kinder das einmal eins lernen. Wir müssen es lernen, dass Jesus einsteht für uns. Für unser Leben, für unsere Vergangenheit, für das, womit wir selber nicht zurechtkommen. Das heißt es wohl, Jesus unser Leben in die Hand zu geben. Alles zu sagen, steh du für mich ein. Übernimm du die Verantwortung für mein Leben, wo ich nicht zurechtkomme. Und Martin Luther schreibt ja sehr einfühlsam, ich möchte wissen, was deine Seele macht. Liebe Gemeinde, was macht denn unsere Seele? Was würden wir antworten, wenn uns jemand sagt und fragt, übrigens möchte ich wissen, was deine Seele macht? Vielleicht müssten wir sagen, meine Seele sorgt sich. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich mache mir Sorgen, ob mein Geld reicht. Ich mache mir Sorgen, wie meine Zukunft aussieht. Ich mache mir Sorgen um meine Familie. Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit oder um diesen Menschen, der so krank ist. Ich zersorge mich wegen meines schlechten Gewissens, womit ich nicht zurechtkomme. Was macht unsere Seele? Die Geschichte von der Witwe, die ihr ganzes Leben, ihre Seele in die Hände Gottes legt, diese Geschichte, die ruft uns irgendwie heraus aus all diesen Sorgen. Es ist, als ob sie uns sagt, gib ihm dein ganzes Leben, deine Sorgen und deine Angst, die dich festhält mit eisernem Griff. Und wenn dich deine Sorgen nicht loslassen, dann wirf dich ihm in die Arme mit allem, was dir anhaftet und dich nicht loslässt, mit allem, was du nicht wegwerfen kannst. wirf dich ihm in die Arme, dein ganzes Leben. Damit ich mir besser vorstellen kann, was das heißt, denke ich an unsere Johanna. Sie wird mir zum Bild, was es heißt, sich jemand in die Arme zu werfen mit allem. Manchmal kann ich mir die Zeit nehmen, die Johanna vom Kindergarten abzuholen. Und dann kommt sie mir aus der Kindergartentür entgegen, so wie es zurzeit ist, mit ihrer Matschhose und den Stiefeln über und über bedeckt mit dem Sand und mit dem Matsch und mit der Nässe des Kindergartens. Und manchmal ist sie so müde, dass sie am liebsten heimgetragen werden will. Ich lasse das meistens nicht zu, weil ich noch meinen guten Mantel anhab und wenn sie dann an mir hängen würde, würde ich über und über bedeckt sein mit ihrer dreckigen Montur, mit dem. Aber das heißt es wohl, sich in die Arme zu werfen mit allem, dass sie am liebsten mit ihrer ganzen dreckigen Montur dem Papa in die Arme springen wird. Gott hält's aus, wenn wir uns mit der dreckigen Montur unseres Lebens ihm in die Arme werfen. Er wehrt's nicht ab, so wie ich mit meinem guten Mantel. Er hat keinen Mantel, der ihn schützt. Und trotzdem hält er's aus. Und darum hat unser Leben bei ihm Platz. Mit aller dreckigen Montur, mit allen Sorgen, mit allem, mit aller Unsicherheit und allen Zweifeln, mit aller Schuld. Gewiss, wir könnten wahrscheinlich alle heute Morgen Gründe anführen, die dagegen sprechen, unser ganzes Leben Jesus anzuvertrauen. Weil wir alle erzählen könnten von Menschen oder von uns selber, wo es einem nicht gut geht, auch wenn man an Jesus glaubt. Ich denke an einen jungen Mann, dessen Frau vor kurzem gestorben ist und mit den 3 Kindern steht er allein da. Da bleiben mir die Worte stecken im Hals, wenn ich vom Vertrauen spreche. Und doch können wir wohl nicht anders als Jesus unser ganzes Leben anzuvertrauen. Vielleicht hätte die arme Witwe damals auch manches anführen können, was dagegen gesprochen hat, beide Münzen in den Opferkasten zu werfen. Der klare Menschenverstand hat damals dagegen gesprochen. Wie kann sie alles geben und nicht was zurückhalten für die Zeit der Not? Der Theologe Helmut Thielicke hat mal gesagt, wer einem anderen vertrauen will, der muss ihn erproben, nicht beobachten. Und erproben heißt, so schreibt er es ihn, Jesus, ihm unser eigenes Leben in die Hand zu geben, auszuprobieren, den Versuch zu machen, einmal mit ihm zu leben. Er sagt, eine mögliche Form dieser Erprobung wäre etwa, auf seine Zusage hin einmal meine Sorgen auf ihn zu legen, sie wirklich seine Sorgen sein zu lassen und mich dann nicht mehr um sie zu kümmern. Was mag dann geschehen, ob wir einen Reinfall erleben oder ob er Jesus recht behält? Wir müssen es erproben. Vertrauen auf Jesus erproben. Das ist es, wozu uns die Geschichte dieser armen Witwe einlädt. Der erste Eindruck zählt, so hört man es manchmal. Bei Gott zählt was anderes. Da zählt, ob ihm unser Herz vertraut. Es zählt, ob wir Vertrauen ausprobieren. Wie diese arme Witwe damals ihr ganzes Leben in dieses Vertrauen hineingelegt hat. In dieses Vertrauen, dass Gott schon sorgen wird. Amen. Herr Jesus Christus, wir könnten manches anführen, was gegen das Vertrauen spricht. Aber jetzt bitten wir dich, dass du unser Herz anrührst und dass wir dann die Kraft haben, es auszuprobieren, dir zu vertrauen, unser ganzes Leben in deine Hände zu legen. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen jetzt ein Lied davon, was es heißt, zu vertrauen, aus dem Roten Liederbuch, das Lied 939, ein Leben gegeben. Wir beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Vater im Himmel, bei uns im Leben zählt oft der erste Eindruck. So leben wir und so werden wir auch behandelt. Du weißt, wo wir vielleicht selber schon durchgefallen sind bei diesem ersten Eindruck. Bei dir ist Platz für uns, für jeden. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass du jeden gebrauchen kannst und dass jeder seinen Platz hat bei dir und dass das zählt, dass wir dir vertrauen. Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir dir unser ganzes Leben in die Hände legen. Du weißt, was bei uns selber da manchmal dagegen zu sprechen scheint, wo wir uns vielleicht so schwer tun zu vertrauen, weil wir nicht wissen, ob wir uns wirklich darauf verlassen können, dass dieser Glaube trägt. Und jetzt bitten wir dich, dass wir Menschen sind, die dir vertrauen, dass wir es ausprobieren, dass wir dir unser ganzes Leben in die Hände legen. Und du weißt, wo wir das jetzt brauchen, wo wir vielleicht Sorgen haben und uns alleingelassen fühlen. Du weißt, wo es uns so schwerfällt, dir zu vertrauen. Du weißt, was unsere Seele macht. Und jetzt legen wir dir alles in die Hände. Du weißt, woran wir denken, was wir dir in die Hände legen wollen. Und wir bitten dich, dass wenn wir es ausprobieren, dir zu vertrauen, dass wir dann merken, du trägst. Herr Jesus Christus, heute Morgen denken wir an die vielen Menschen auf unserer Welt, die leiden und sterben, die wirklich nicht genug zu essen haben, die an der untersten Stufe der Gesellschaft angekommen sind. Herr unser Gott, wir bitten dich für die Länder, wo Krieg herrscht, erbarm du dich. Herr, wir stehen hilflos davor, wie die Herrschenden unserer Welt manchmal ihre Länder vernichten. Wir stehen hilflos vor Syrien, vor all den Ländern im Nahen Osten, erbarm du dich. Herr, wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, dass sie Heimat finden, dass sie Menschen finden, die ihnen helfen. Herr, unser Gott, wir bitten dich für unser Land, für die Menschen, die beim ersten Eindruck durchfallen, die am Rand stehen, auf der untersten Stufe der Gesellschaft. Wir bitten dich, tu uns die Augen auf für die Menschen, die du uns anvertrauen möchtest, für die Menschen, die uns brauchen. Herr, unser Gott, und zuletzt bitten wir dich für uns selber, für unsere Familien, für das, was uns zurzeit beschäftigt. Du weißt, was uns erwartet in dieser Woche, die vor uns liegt. Lass uns Menschen sein, die mit dir leben und die dir vertrauen. Und lass es uns dann erleben, du trägst uns. Alles, was uns bewegt, vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, nochmal Platz zu nehmen. Wir singen unser Monatslied 932.
Thank you. allein deine Gnade genügt.
Ganz herzlich lade ich Sie zum Kirchenkaffee noch ein, dass Sie noch da bleiben zum Gespräch und auf den Kaffee. Herzlichen Dank fürs Opfer vom letzten Sonntag, für die Karmelmission. Was Sie heute einlegen, ist für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Ganz herzlichen Dank für alles. Einige Dinge möchte ich noch bekannt geben. Heute Abend ist Erwachsenenkreis um 19 Uhr in Oberiflingen in der Pfarrscheuer. Am Dienstagabend ist Kirchengemeinderatssitzung hier um 20 Uhr im Gemeindehaus. Am Freitagabend ist Bibelstunde mit Hartmut Walz um 19.30 Uhr. Ganz besonders möchte ich einladen zum Frauenfrühstückstreffen, Frühjahrfrauenfrühstückstreffen am kommenden Samstag um 9 Uhr im Gemeindehaus hier in Schopfloch. Nicht 9.30 Uhr, wie es im Blättle stand oder der Zeitung, sondern 9 Uhr. Es spricht Marlene Trick, also die Frau vom Dekan in Freudenstadt. Sie spricht zum Thema Ich kann das, ich kann das nicht, vom Umgang mit Begrenzungen und Gaben. Ein interessantes Thema. Schön, wenn Sie sich einladen lassen. Sie können sich hier bei der Petra Seger-Thierer anmelden oder im Pfarramt oder bei Heide Rose Kurz in Oberiflingen. Herzliche Einladung. Dann lade ich ein, auch zu einer Veranstaltung für Kinder. Am kommenden Sonntagmittag ist Sunday for Family in der Eugen-Hornberger-Halle. Ganz herzliche Einladung, am nächsten Sonntagmittag in die Eugen-Hornberger-Halle zu kommen. Einladungszettel müssten ausliegen. Und morgens lade ich ein zum Gottesdienst um 10.15 Uhr mit Pfarrer in Ruhe Radunz. Parallel findet Kindergottesdienst statt. Alle Kinder oder alle Interessierten lade ich ein am kommenden Sonntagmorgen nach Unteriflingen. Da kommt der Regenbogenchor und gestaltet den Gottesdienst in Unteriflingen mit 10.15 Uhr. Deshalb bin ich auch nicht hier in Schopfloch. Und jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten mit dem Lied Verleih uns Frieden gnädiglich. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Ich wünsche Ihnen allen einen guten und gesegneten Sonntag und geht in diese Woche als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.